ganzen Buch Esther wird Gott kein einziges Mal erwähnt. Nie. Nirgends sonst in der Bibel wird auf das Buch Esther Bezug genommen. Es treten keine Propheten auf, man hört Gott nicht, kein einziges Wunder passiert. Und dennoch entdecken wir in der ganzen Geschichte Hinweise auf Gottes Gegenwart und Handeln. Wie kannst auch du den normalen und unspektakulären oder sogar misstrauischen Gott in deinem Alltag erleben?
Hallo, guten Morgen. Ich habe den Film Esther geschaut. Es gibt ja verschiedene so biblische Filme. Aber ich habe einen coolen gefunden, der auch noch ein bisschen modern ist. Und ich brauche so Filme immer so ein bisschen, wenn es so um die alten Geschichten geht oder aus der Bibel, dann muss ich mir immer so ein bisschen ein Bild machen. Ja, wo haben die denn gelebt? Was haben die denn zumal gegessen? Wie ist das so gewesen? Oder für mich ist das immer ein bisschen besser, wenn ich nachher so einen Film schauen kann dazu, oder? Und klar, da gibt nicht alle Wahrheiten, die nachher in dieser Bibel stehen und so. Aber es gibt immerhin eine kleine Idee, wie es könnte gewesen sein, dann zumal. Und auf jeden Fall haben wir den ersten Film angeschaut. Und das zeigt Esther im heutigen Iran. Und die Esther war ein junges Mädchen mit jüdischer Herkunft. Und sie haben dort gelebt und sie waren dort eigentlich nicht daheim. Ihr Volk ist dann zumal vor 500 Jahren verschleppt worden nach Babylon und irgendwie sind sie einfach dort geblieben. Und sie waren immer eine Minderheit. Sie waren immer ein bisschen die, ja, die vielleicht ein bisschen komisch waren. Die sich vielleicht nicht immer an alle Sachen gehalten haben, die die Regierung so hat, vorgeschlagen hat. Sie haben gebetet, sie haben gefastet. Sie waren eine Minderheit und man hat sie vielleicht auch ein bisschen schräg angeschaut. Und ich habe mir dann so angefangen zu überlegen, ja, wie ist es für mich? Wenn ich wäre aufgewachsen in einem Land und ich zähle zu einer Minderheit und ich werde vielleicht immer ein bisschen belächelt oder ich werde vielleicht nicht akzeptiert. Ich habe vielleicht auch nicht Zugang zu allem in diesem Land. Und ja, ich gehöre einfach zu einer Minderheit. Ich habe mir das dann so angefangen zu überlegen. Ich dachte, ja, wie geht es uns, wenn wir irgendwo in eine Gruppe reinkommen? Wir kennen niemanden, oder bei uns ist von Anfang an klar, wir sind vielleicht die Einzigen, die Christ sind. Du hast irgendwie 10 andere Leute, du kennst die nicht, du kommst in die Gruppe rein und du merkst genau, ja, ich bin wahrscheinlich jetzt die einzige Person, die die Werte vertritt und die Jesus glaubt, die die Bibel liest. Und irgendwie würde es uns, glaube ich, allen gleich gehen, oder es geht uns allen gleich. Man ist so unsicher, man ist unwohl und ja, man weiß vielleicht auch nicht so ganz, wie man sich verhalten will. Und ja, ich habe mir das dann so ein bisschen ausmalen. Wie kann es sein? Wir, oder? Wir in der Schweiz, uns geht es gut, wir haben nicht irgendwie, ja, wir werden jetzt nicht verfolgt oder so, wir haben alle die gleichen Rechte und so. Und gleich kommen wir manchmal so in Situationen, wo wir vielleicht in einer Gruppe sind, wo wir wie die Einzigen sind, die Christ sind. Und dann gehen Diskussionen los und Sachen. Und irgendwo kommt es manchmal zu einem Punkt, wo man muss sagen, halt, nein, jetzt kann ich nicht mehr schweigen. Jetzt muss ich irgendwie meinen Standpunkt vertreten. Vielleicht ist das auch schon passiert. Aber es kostet so viel. Sich dann dort zu outen und zu sagen, juhu, ich bin Christ. Ich sehe das nicht so. Das ist schwierig. Das kostet uns etwas, oder? Also ich glaube, das geht uns allen gleich. Und es ist eigentlich ganz etwas Kleines. So etwas Banales. Und gleich hat es mir gedacht, es ist wahrscheinlich ein kleiner Hauch von dem, wie sich Esther gefühlt hat. Oder wie sich dann die Juden gefühlt haben in diesem Land, wo sie ja eigentlich wie nicht wirklich daheim waren. Sie waren eine Minderheit in ihrer Gruppe. Und sie haben für das gekämpft, was sie geglaubt haben. Sie sind aufgestanden zu einem gewissen Zeitpunkt. Heute ist der Tag der verfolgten Christen. Passt ja wunderbar. Viele wissen ja, ich habe da die Flüchtlinge auf dem Herz und so. Und meistens sage ich etwas zu denen und das ist auch heute so. Ja, die Flüchtlinge, die Flüchtlingsströme, die kommen daher und wieso kommen sie daher eigentlich ganz genau? Wieso? Dann schaust du so eine Gruppe Flüchtlinge an und denkst, ja, was wollt ihr hier? Was treibt euch um Himmels Gottes Willen daher? Über das Meer? Wieso riskiert ihr euer Leben, für das ihr hier sein könnt? Und wisst ihr was? Die Flüchtlinge, die daher kommen, das sind nicht vor allem irgendwie Moslems oder Terroristen oder irgendwie auch so schlimme Leute, die einfach irgendwie ein bisschen besseres Leben wollen. Es sind wahrscheinlich so Leute, die irgendwo aus so einer Minderheit kommen, aus einer Gruppe, aus einem Land, wo sie eine Minderheit sind, weil sie an Jesus glauben. Es hat ganz viele solche unter diesen Flüchtlingen, die in ihrem Land nicht dürfen zu Jesus stehen. Ja, sie dürfen schon, aber dann kommen sie einfach in den Knast oder sie werden gleich abgeknallt. Es gibt ganz viele von diesen Flüchtlingen, redet mal mit ihnen. Die kommen nicht einfach, weil irgendwie ihre politische Lage ein bisschen unsicher ist und so. Es gibt solche auch, logisch. Aber es gibt ganz viele solche, die einfach frei ihren Glauben leben wollen. Und sie dürfen es einfach nicht. Sie dürfen es einfach nicht. Sie sind eine Minderheit in ihrem Land und darum werden sie unterdrückt. Es sind verfolgte Christen. Und die wollen einfach einstehen für ihre Werte, die sie haben. Die wollen öffentlich zu Jesus stehen. Wie wir, wenn wir in einer Gruppe sind und wir merken plötzlich, es geht Diskussionen los und wir denken, nein, das geht nicht. Hier, ich habe Werte und ich stehe zu dem. Es sind solche Leute, die in ihrem Land sagen, hey, und ich habe Werte und ich stehe zu dem. Ich kann mich nicht mehr länger zurückhaben. Und die Konsequenz ist, dass ich halt muss gehen. Wenn ich weiterhin öffentlich zu Jesus stehe. Wenn ich weiterhin ein Leben leben will, öffentlich, mit meinem Glauben. Und darum nehmen sie das Risiko auf sich. Verfolgte Christen war für mich schon immer ein Thema. Ich habe als ich noch nicht an Gott geglaubt habe, hat mich eine Kollegin eingeladen zu so einem Vortrag in einer Freikirche. Sie hat gesagt, ja weisst, du bist so ein Missionar und so. Und mich haben immer fremde Kultur und alles so interessiert. Und gesagt, ah cool, ja, da komme ich vom anderen Land, kommt ein bisschen was erzählen und so, das ist spannend und so. Und dann bin ich gegangen in die Freikirche dort und da war so ein Missionar dort gewesen, von Open Doors. Und er hat erzählt, wie sie Bibeln schmuggeln und so und wie sie dort zu diesen Untergrund-Hauskirchen gehen und dort einfach die Bibeln verteilen und die Leute unterstützen und so. Und ich dachte, wow, mega cool. Und ich war nicht Christ dann noch. Also einfach so, nur so. Und ich dachte, wow, mega cool. Und ich habe mir das Buch gekauft. Mein erstes christliches Buch geht um Christenverfolgung in Laos. Ja, und das habe ich dann gelesen. Das Thema hat mich schon immer, immer fasziniert. Schon dann, als ich eigentlich noch gar nichts gewusst habe von diesem Leben mit Jesus. Ja, uns in der Schweiz betrifft es einfach nicht so. Wir können einfach unseren Glauben leben. Niemand interessiert es. Ja, klar, manchmal ecken wir auch ein bisschen an, wenn wir von Jesus erzählen, das ist klar. Aber wir werden nicht gerade verfolgt und wir werden nicht gerade weggesperrt und so. Für uns ist das Thema vielleicht gar nicht so von Bedeutung. Ja, vielleicht haben wir uns ja noch gar nicht überlegt, dass Leute könnten wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Aber ich möchte uns das heute einfach ein bisschen näher bringen, dass es das gibt. Auch wenn wir das vielleicht nicht alltag einfach so wahrnehmen. Es gibt Leute, die an Jesus glauben und die werden verfolgt, weil sie eben an Jesus glauben. Sie werden bedroht. Ihre Familie wird bedroht. Und sie werden sogar weggesperrt. Und dann gehen wir wieder zurück zur Ex-Esther. Bei Esther hat sich ja die Lage zugespitzt, oder? Der Haman ist gekommen Und der hat einfach die Juden nicht gern gehabt. Ich weiß auch nicht, der hat sie einfach nicht gern gehabt. Punkt. Und das war ihre Position, wo er konnte sagen, hey König, weißt du was, komm. Wir tun es einfach weg, die Juden. Ja, und Esther, die hat geschwiegen bis dann. Die hat einfach geschwiegen bis dann und hat einfach zu Gott gebetet. Und ich werde euch jetzt da schnell einen Text, der ist nicht so schön aus der Bibel, aber es ist halt, steht im Buch von Esther, was der Haman mit dem König so abmacht, wie sie die Juden vernichten wollen. Und ich werde mal eine Bibelstelle bringen aus Esther 3, 9 bis 11. Und da lesen wir: Wenn du es für richtig hältst, dann befiehl durch deinen Erlass die Vernichtung dieses Volkes. Dies wird den königlichen Schatzkammern 350 Tonnen Silber einbringen. Ja, schön. Da zog der König seinen Siegelring vom Finger, gab ihn Haman, dem erbitterten Feind der Juden, und sagte zu ihm: Hol dir das Geld dieses Volkes. Und mit den Leuten selbst kannst du tun, was du für richtig hältst. Ja, was denkt ihr, was hat der Haman gemacht? Ja. Ja, die Lage hat sich zugespitzt dort, bei Esther. Und Esther hat plötzlich gemerkt, jetzt ist es nicht mehr einfach nur so, ja, wir sind eine Minderheit und ja, man nimmt es vielleicht nicht so ernst. Jetzt wird es wirklich ernst. Ich habe einen Filmausschnitt mitgenommen. Er spielt in der Nacht, darum ist es ein bisschen dunkel. Esther ist schon im Palast, sie schläft und sie wird überrascht von einem Botschafter und der überbringt ihr eine Botschaft von Mordechai, von ihrem Verwandten. Und was er genau überbringt, das schauen wir jetzt an.
Von Mordecai. Dir bleibt nur wenig Zeit. Wenn der König morgen nach Griechenland reist, wird er Haman als seinen Regenten einsetzen. Es ist unsere letzte Chance, dieses Edikt des Todes zu verhindern. Ich habe ihm versprochen, dir das mitzuteilen. Du wirst in der Tat dein Leben riskieren, wenn du vor den König trittst.
Aber denke nicht, dass, wenn du gar nichts sagst, deine Position dich allein vor diesem Edikt rettet. Wenn du lieber schweigst, wird die Rettung für die Juden mit größter Wahrscheinlichkeit von woanders organisiert. Aber du wirst sicher untergehen. Wer weiß, vielleicht kamst du gerade in den Palast, weil die Zeit dafür reif war.
Er bat mich, dir das hier zu geben.
Sag Mordecai, er soll die Juden versammeln. Sie sollen fasten und beten. Ich werde dasselbe tun. Und morgen früh schicke mir eine Sänfte. Ich werde mich als Königin kleiden und so vor den König treten. Auch wenn es gegen das Gesetz ist. Und sollte ich scheitern, scheitere ich eben.
Einwohner Persiens, Diener der Krone. Heute stellen wir uns dem Schicksal und Begehren auf, die Welt zu erobern. Wir stellen uns den Griechen und allen anderen entgegen, die uns unseres Ruhmes berauben wollen.
Ihre Krone, schnell.
Die Sänfte wird gleich hier sein.
Es kommt keine Sänfte.
Was?
Ich weiß nicht, was du vorhast, aber...
Der König wird in einer Stunde am Hafen sein. Ich habe keine Zeit, den Regen abzuwarten.
Ich werde dir nicht erlauben, deinem Leben ein Ende zu setzen.
Nein. Bitte sag mir jetzt nicht, dass du...
Was bleibt einem treuen Diener denn anderes übrig, um dir dein Leben zu retten? Du wirst nicht in das Schlafzimmer eines Mannes gehen, sondern in die Halle des Königs. Das ist kein Spiel mit ihm, sondern ein Kampf gegen das Protokoll und das Imperium.
Dann gehe ich... Ich gehe wie... Wie David vor Goliath und die Philister.
Das sind nur Geschichten, Esther. Verstehst du mich? Nur Geschichten.
Weißt du, was ich am meisten an der Geschichte von David und Goliath liebe? David triumphierte nicht, weil er etwa so gut kämpfte. Er triumphierte, weil sein Glaube stärker war als alles andere.
Ja, die mutige Esther. Sie hat einfach Glauben gehabt und sie hat gewusst, jetzt ist es der Zeit, aufzustehen. Jetzt ist es an mir, aufzustehen. Damit die Juden vielleicht weiterhin können leben und einigermaßen frei können leben, ihren Glauben können leben. Wegen dem ist Esther aufgestanden und Esther war eine ganz einfache Frau, wie du und ich. Sie hatte keine Waffe, aber sie hatte den Glauben. Und sie ist aufgestanden für ihren Glauben. Sie ist in die Öffentlichkeit gegangen. Es gibt ganz viele Länder, wo es gefährlich ist, in die Öffentlichkeit zu gehen mit dem Glauben. Es gibt so eine Weltrangliste von verfolgten, also von Ländern, wo verfolgte Christen leben. Und ich habe euch die Top 10 mal mitgebracht von diesen Ländern, wo die Christen am meisten verfolgt werden. Also Nordkorea ist Anführer. Dort ist es gefährlich, ganz gefährlich, wenn du sagst, dass du an Jesus glaubst. Dort ist es gefährlich, wenn du öffentlich bezeugst, dass du an Jesus glaubst. Also in all diesen 10 Ländern ist es gefährlich. Und Esther hat im Iran gelebt, Platz 9. Dort ist es so gefährlich. Und ich möchte heute mich heute beschränken auf den Iran, weil gerade die Geschichte von Esther dort drin spielt. Darum finde ich es so schön, wenn Esther heute würde leben im Iran, könnte sie immer noch nicht wahrscheinlich so leben. Sie könnte immer noch nicht öffentlich ihren Glauben leben. Aber wir haben heute eine Frau da, aus dem Iran, aus dem Land von Esther. Und sie wird uns anschliessend ein bisschen erzählen, wie das ist, wenn man im Iran an Jesus glaubt. Aber zuerst schauen wir noch einen Clip an, damit wir ein bisschen wissen, was uns erwartet.
Oberflächlich betrachtet ist der Iran ein Bollwerk des schiitischen Islam. Die Verfassung schreibt den Islam als Staatsreligion fest. Und ein Wächterrat aus islamischen Geistlichen bestimmt das Leben und die Politik im Iran. Traditionelle Christen, hauptsächlich Armenier und Assyrer, machen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung aus. Sie dürfen ihre Gottesdienste nur in ihren Muttersprachen wie Armenisch und nicht auf Persisch halten. Ihr christliches Leben wird auf die Kirche beschränkt. Viele Christen sind in der Vergangenheit ausgewandert. Doch die große Mehrheit der Christen versammelt sich mittlerweile in unsichtbaren Kirchen, den Hauskirchen. Hunderttausende Christen im Iran sind ehemalige Muslime, die zum Glauben an Jesus Christus kamen. In den Augen des iranischen Staates ist diese Entwicklung ein Angriff des Westens auf die Grundfesten der Gesellschaft.
Staat und Religion sind im Iran eins. Wenn man also seinen Glauben wechselt, sagt man gewissermaßen, ich lehne eure Herrschaft über mein Leben ab.
Der Übertritt eines iranischen Muslims zum christlichen Glauben kann mit dem Tod bestraft werden. Dennoch wächst die Zahl der Christen im Iran immer weiter. Aus Angst vor Schließungen und anderen Repressalien nehmen traditionelle Kirchen keine ehemaligen Muslime auf. Außerdem forschen Spitzel gezielt nach Muslimen, die den Kontakt zu traditionellen Kirchen suchen. Auch auf die wachsende Hauskirchenbewegung hat es der Staat abgesehen.
Eine junge Frau unserer Gemeinde war verlobt, der Mann war Geheimagent der Regierung. Durch sie kam er an meine Telefonnummer und drohte, mich zu töten. Er sagte, ich werde deine Leiche in die Gassen werfen.
Ali ist ehemaliger Muslim und wurde gefasst, als die Regierung seine Hausgemeinde fand.
Sie fesselten mich und hängten mich an die Decke. Dann nahmen sie ein Kabel und schlugen damit auf mich ein. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schreien kann. Ich habe große Schmerzen gehabt. Nach einiger Zeit kam jemand mit Papieren. Er gab mir einen Stift und sagte, ich solle schreiben, ich wäre Muslim. Das habe ich nicht gemacht. Er sagte mir, du gehst wieder zurück, wo du gerade warst, und ich weiß nicht, ob du da lebendig wieder herauskommst.
Aller Verfolgung zum Trotz, die Gemeinde im Iran wächst weiter. Und viele Muslime kommen zum Glauben an Jesus Christus.
Es ist mir eine Freude, um des Herrn willen verfolgt zu werden. Ich will, dass ihr im Westen wisst, Gott ist hier am Werk. Die Menschen hier sollen Jesus kennenlernen. Sie sollen wissen, dass Gott existiert und sie liebt.
Mein Gebet ist, dass Gott den Menschen im Iran gibt, was sie brauchen. Nicht nur für ihre Erlösung, sondern auch, um seine Gemeinde zu bauen.
Wir haben heute jemanden hier im Interview. Sie ist Perserin, wie Esther. Sie hat jüdische Abstammung, wie Esther. Und sie ist in Teheran aufgewachsen. Und sie hat Jesus lernen kennen im Iran und hat das dort nicht öffentlich erleben. Und darum, für Ihren Schutz auch ein bisschen, bitte ich euch jetzt keine Aufnahmen zu machen und keine Fotos zu machen, damit Sie und Ihre Familie so geschützt werden. Musik.